Sturm auf die Häupe. Der Podcast von SK Sturm Graz und Antenne Steiermark mit Markus Terrant.
Ja, hallo und herzlich willkommen zur Juli-Ausgabe. Mein Gast ist heute jemand, der schon lange beim Verein ist, sogar sehr lange. Am Tag der Aufzeichnung, übrigens der 1. Juli 2024, sind es exakt 18 Jahre. Was das Dienstalter angeht, ist er sozusagen jetzt also volljährig und was für seinen Job ja gar nicht so schlecht ist, denn er leitet den Spielbetrieb und ist auch für die Sicherheit zuständig. Da schadet Volljährigkeit nie. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Bruno Hütter. Hi.
Danke.
Bis jetzt schon mal alles richtig gesagt?
Ja, glaub schon.
Ja. Da werden wir nicht ändern. Bruno, ich habe schon angehen lassen, 18 Jahre beim Verein. Jetzt nur einmal, um kurz diese Zeitreise mit dir in die Anfänge von deiner dienstlichen Zeit beim Verein zu machen. Im Jahr 2006 war die Kampfmannschaft von Sturm Grazei, Brödel, Verlat, Kinzel, Krammer, Leitgeb, Salmutter, Säumel, Haas oder Rabiu. Also bis auf den letzten jetzt eine ziemlich steirische Mannschaft damals. Kannst du dich noch erinnern?
Ja, mit 18 Jahren schon eine schöne lange Zeit. Jetzt haben wir gerade gedacht, jetzt weiß ich, warum ich so viel graue Haare habe. Selbstverständlich kann ich mich an die Legenden erinnern.
Ja, und die sich auch an dich nicht mehr an, oder?
Bist ja, du mittlerweile
ich hoffe. Auch schon sowas wie Vereinslegende. Um kurz bei damals zu bleiben, punktemäßig ist es eigentlich top gelaufen. Sturm hätte die Saison im Spitzenfeld beendet, allerdings mit insgesamt 13 Punkten Abzug. Das war so deine Startzeit, jetzt nicht wegen dir hoffentlich, sondern wegen Verstößen gegen die Lizenzbestimmungen. War es dann nur Platz 7, allerdings besser als beim GRK. Die Roten sind damals ja mit 28 Punkten minus inklusive Abstieg aus der Bundesliga bestraft worden. Aber jetzt sind sie wieder zurück und das wirkt sich ja auch auf deinen Job aus und den wollen wir uns heute mal genau von dir erklären lassen, nämlich sogar von dem, der es am besten kann, also von dir. Bitte also einmal um die Jobbeschreibung des Leiters Spielbetrieb und Sicherheit.
Boah, das ist schon ein bisschen langwierig. Aber ja, es fängt eigentlich alles in der Woche vor dem jeweiligen Spiel an. Also man muss eigentlich nur ein bisschen vorgehen. Zu Beginn der Saison melden wir natürlich alle Spiele an, melden es den Behörden, haben die Sicherheitsbesprechungen, haben alle Vorbesprechungen, was alles ablaufen wird. Und dann in der Woche vor dem Spiel treffen wir uns mit den Blaulichtorganisationen und gehen ins Detail. Natürlich mit unserem Partner und mit unserem Sicherheitsdienst entwickeln wir einfach je nach Spiel Konzepte, weil dazwischen war ja Covid da, da haben wir wieder ein paar andere Konzepte auf den Tisch gebracht und gehen wir auf den jeweiligen Gegner ein. Dann warten wir nur auf die Informationen vom Gastclub, wie er anreisen wird, mit wie vielen Zuschauern zu rechnen ist und ob es irgendwelche besonderen Dinge gibt, die wir berücksichtigen müssen. Ja, und dann am Spieltag fangen wir relativ früh an. Also da kann ja meine Eltern einmal zitieren, die mir gesagt haben, wo sie in der Früh um 8 Uhr schon im Stadion tue, weil es fängt ja erst um 5 Uhr an. Ja, wir sind meistens um 8 Uhr schon im Stadion, dann treffe ich mich mit dem Stefan Haller, meinem Kollegen, auf einen Café, besprechen wir den Tag und dann starten wir rein.
Also es ist letzten Endes heute dann bei deinen Eltern hoffentlich angekommen, warum du um 8 Uhr dort bist, oder hast du ihnen schon mehr erklärt?
Ja, aber gewisse Dinge sind halt dann schwer weiterzubringen.
Was ich von dir aber weiß, ist, dass du hier vor 2006 auch schon im Stadion warst, vielleicht noch nicht um 8 Uhr, aber wie war das damals eigentlich für dich, dass du als Fan dann bei deinem Verein auch dienstlich gelandet bist?
Ja, ganz komisch, weil man wechselt natürlich die Seiten. Man wird vom Kurvengeher ins absolut kalte Wasser geschmissen und macht dann Sicherheit. Ich habe zwischenzeitlich für einen Sicherheitsdienst gearbeitet in Graz, habe da ein bisschen was schon lernen können und habe ein bisschen was gesehen. Und man bekommt halt dann das komplette Gegenteil präsentiert. Und das ist dann schon hochinteressant, aber man muss es auch verarbeiten können.
Was ich weiß, also 2006 war der Verein sowieso in jeder Hinsicht ein ganz anderer und meines Wissens nach waren damals nur ganz wenige schon da, also anders gesagt, mittlerweile bist du ja schon fast der längst dienende Angestellte.
Nee, es gibt schon noch die Club-Legende mit dem Schimo Maric und seiner Frau, die Diana, also die Orin Gerci Wallner, also das sind für mich absolute Legenden und wenn du dann einen Tipp brauchst, gehst du einfach zum Schimo runter, aber du darfst auf keinen Fall was Rotes anhaben, weil dann ist absolut vorbei und ja, das sind halt die Dinge.
Aber viel mehr kommen dann nicht mehr. Also ich meine, du hast jetzt ein paar Aufzeit, den Gerd, den Schimmer, die Diana, aber viel mehr gibt es dann nicht mehr, die länger beim Verein sind.
Na, wenn ich jetzt so überlege, na. Der Walter Niederkofler noch ab und zu, aber eher selten jetzt mehr. Ja, na, das war's dann schon.
Schöne Anekdote, weil es ja eben mehr ist als nur eine Randnotiz und bin überzeugt, manche denken sich an der Stelle jetzt auch, das gibt es bei uns in der Firma auch, du hast deine Frau bei der Arbeit kennengelernt.
Ja, richtig. Meine Frau, die Tina, die war damals Teamärztin unter Frank Foda Und ja, ich habe so einen Einserschmäh gehabt, die Kids von ihr, der Moritz und die Valerie, sind immer zu uns aufgekommen, während sie unten war. Und ich habe sie damals schon ein bisschen geködert mit Haribo und Co. Also meine Bürolade war immer voll. Und sie sind immer sehr gern zu mir gekommen. Und ich habe mir immer gedacht, ja, die Frau Doktor, zwecks Ernährung etc., hau ich mal da was rein mit Haribo und Co. Und ja, und das hat sich dann einfach mehr daraus entwickelt. Und letztendlich haben wir letztes Jahr geheiratet, ja.
So, mittlerweile brauchst du keine Haribo mehr, nehme ich an, oder?
Nein, da gibt es schon andere Bestechungsmethoden. Nein, war Spaß. Aber eine lustige Anekdote daraus, die Tina ist dann damals zum Franco hin und hat gesagt, ja, du Franco, aber wie wir gesagt haben, wir wollen keine Geheimnisse draus machen. Wir machen das offen, wenn es funktioniert, funktioniert es, wenn es nicht funktioniert, ja, dann leider nicht, aber es hat ja bis jetzt super funktioniert. Und ist zum Franco hin und hat gesagt, du Franco, nur das passt, ja, der Bruno und ich sind jetzt zusammen.
Fixe Geschichte,
Stempel drauf. Und der Franco hat damals gesagt, also ich habe es ja nur, ich war nicht dabei, ich kann es ja nur erzählen. Und dann habe ich gesagt, was mit dem Hüter? Wieso das? Kann ich mir nicht vorstellen, aber mein Segen habt ihr, ja, und der hat geholfen.
Der Hüter, hä? Beschreibung, findest du den Duden, der Hüter. Jetzt ist gerade so lustig, trotzdem hat der Job leider auch Seiten, die nicht immer so schön sind, denn wer für die Sicherheit zuständig ist, muss sich eben auch mit diesen unschönen Szenen rund um so ein Fußballspiel beschäftigen. Und da gibt's in deiner Amtszeit jetzt leider auch schon einige, mit denen du dich eben auseinandersetzen hast müssen, auch wenn keine Chronologie jetzt dahinter steckt, aber du warst noch, glaube ich, keine Woche für dieses Thema zuständig, ist es gleich mit der Blau-Weiß-Linz-Rauferei losgegangen.
Ja, ich meine, jetzt kann ich schon drüber lachen. Damals haben wir wirklich gedacht, na super, erste Wochen, Probezeit, Probemonat, den Job mache ich nicht lang. Na, da hat es leider etwas, einen Nettigkeitenaustausch, nenne ich es einmal so, in der Grum damals noch gegeben, in der legendären, wo sie noch nicht umgebaut war. Und ja, da sind halt die Fans ein bisschen aneinander geraten. Und da haben wir damals schon gedacht, okay, jo, nicht gut. Und ja, wir haben es dann aufgearbeitet, aber es ist Gott sei Dank alles gut gegangen. Und wie gesagt, nach 18 Jahren kann ich darüber lachen.
Aber in der ersten Woche ist dann, da pfeift es einmal aus, oder?
Ja, weißt du, da denkst du so, okay, weil in Wahrheit, wenn etwas läuft, dann einzuschreiten, können nur die Blaulichtorganisationen unterstützen. Und dann ist es ein bisschen schwierig. Und dann spielt sich nur ein Film ab vor deinen Augen und du denkst, okay, ja, war nett, das Gastspiel, eine Woche habe ich durchgehalten. Ich glaube, morgen werde ich wieder gehen.
Aber irgendwie hat es trotzdem geklappt. Also es war
jetzt. Nein, wir haben es gut aufgearbeitet und wir haben Fehlermanagement, auch die ganzen Fehler herausgesucht, was waren, haben uns das ausdiskutiert und ja.
Es gibt leider noch so ein, zwei Stichworte, wo sofort bei den Fans, wenn es um dieses Thema geht, die Alarmglocken läuten oder zumindest die Erinnerung wieder da ist. Honved Budapest ist auch sowas, was Erinnerungen sofort wieder hervorruft. Wie sind deine?
Naja, eigentlich sagt man noch sowas, das möchtest irgendwo da oben im Kopf ablegen und einfach unter Verschluss bringen. War absolut keine angenehme Geschichte und war eigentlich ein Horror, weil wenn du dann dort bist in Ungarn, wir haben das Spiel gehabt und auch im Vorfeld war schon die Stimmung, also ich höre sehr oft auf mein Gefühl und du hast dann so ein Gespür, wo du sagst, das passt nicht ganz und der Clubinhaber damals, ich weiß nicht, ob der jetzt noch tätig dort ist, das hat alles hinten und vorne nicht gepasst und die Security war auch sehr, sehr merkwürdig und sonderbar, wir haben sie ja dann gegen Székesfehér war nochmal unter Anführungszeichen genossen, aber da haben wir aus unseren Dingen von damals gelernt und dann fährst du halt mit unseren szenekundigen Beamten durch Budapest, suchst du in unzähligen Krankenhäusern deine Leute, weißt nicht, haben wir jetzt leider den absoluten Tiefpunkt erreicht, dass irgendwas Ärgeres passiert ist oder nicht. Das waren halt so Dinge, wo du sagst, boah, das so schnell geht's und du weißt nicht, was Sache ist und dann kommst du in ein Krankenhaus, wo du wirklich denkst, okay, du bist eigentlich nicht weit von der Grenze entfernt, aber da sind ja absolute nicht standardisierte Versorgung.
Hat es auch die Momente, oder war das vielleicht sogar so eine Gelegenheit, um den Moment erleben zu müssen, wo du sagst, okay, kann ich das überhaupt weitermachen? Also kommt man da selbst auch an seine Grenzen?
Sicher, weil das ist schon, druckt schon sehr auf die Psyche auch, weil du musst das ja auch verarbeiten können, diese ganzen Vorfälle. Ich kann mich noch erinnern, ich habe seitdem im Kopf, wie der seine Billardkugel in den Socken reintut und zuschlagt, ein Security. und wo du einfach sagst und du hörst die Leute schreien, Hilfe, 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 und du weißt nicht, wo du angreifen sollst überall, dass du einfach die unsere Fans aus der Gefahrenzone bringst. Ja, aber es gibt da dann trotzdem wiederum Energie, wenn du dann mit den Leuten sprichst und sagst, na komm, wir müssen das aufarbeiten, wir müssen weiter tun und nach vorne schauen, und letztendlich, ja, das haben wir alle gemeinsam super geschafft.
Zum Glück nicht ganz so wild, und trotzdem, weil es ja jetzt wieder vermehrt Thema sein wird, auch gegen den GRK clasht es manchmal. Wie klein ist die Freude sozusagen, also dahingehend, dass diese eigentlich schönen Stadtduelle jetzt wieder kommen?
Naja, die Freude ist riesengroß, weil du sagen musst, du hast wieder ein Stadtderby. Das ist für alle Vereine gut, ein Derby zu haben. Was mich ein bisschen ärgert ist, auch beim letzten Spiel, wir haben sie schon oft genug aufgearbeitet etc., aber man muss auch sagen, wie viel positive Energie da unterwegs war. Wie viel positive Energie generell im Fußball unterwegs war, ist, und wie viele Leute wirklich engagiert an so einem Spieltag arbeiten und sie wirklich einhauen. Und es ist halt dann leider das berühmte Haar in der Suppe, was man dann auserzieht, was natürlich nicht gut ist, braucht man gar nicht sagen, dass da auch Sachen passiert sind, die wir nicht wiedersehen wollen, und wir haben auch gut darauf reagiert. Aber ich finde, es wird zu wenig das Positive hervorgehoben.
Absolut, also die Geschichte ist dann meistens die überbleibt, wo es nicht geklappt hat, das kennt man aus anderen Bereichen auch. Aber gibt es da eigentlich im Vorfeld schon auch mit dem GRK, also sprecht ihr euch das schon im Vorfeld ab, gibt es da irgendwie mit den Fanbeauftragten oder irgendwie auch den Kontakt, um das gemeinsam im Vorfeld schon anzugehen?
Naja, wir haben ja im Nachgang zum letzten Derby im ÖFB Cup, haben wir genug Besprechungen geführt mit der Polizei und auch mit den Sicherheitsdiensten der jeweiligen Clubs und auch mit den Clubs, unter den Clubs selbst, und mit dem Georg Matthias Dillacher, auch mit dem Obmann vom GRK, haben wir unzählige Gespräche geführt, und ich glaube, wir haben eine sehr gute Lösung gefunden. Eine gemeinsame gute Lösung.
Eben, weil, und das ist ja dann irgendwo das, und dann sind wir wieder bei den guten Dingen, es soll ja so sein, dass Eltern mit ihren Kindern nicht überlegen müssen, ob sie zum nächsten Derby gehen, sondern es ist ja auch für viele in der Stadt natürlich das schönste Spiel, zumindest einmal in dieser Runde. Also das heißt, wenn man alles zusammenzählt, muss man jetzt nicht Angst haben, wenn man mit seinen Kindern das Derby anschauen gehen möchte.
Nein, man muss generell keine Angst haben, um ein Fußballspiel zu besuchen, weil, wie gesagt, jetzt kann ich sehr, sehr großkotzert reden, nach 18 Jahren. Die Anzeigenflut, die gibt es in einem Stadion nicht. Also vor allem in Liebenau sind wir sehr gut aufgestellt und machen eine derartig gute Arbeit, dass keiner Angst haben muss, dass da was passiert. Allein, wenn ich die Kollegen, ich muss es immer ausbicken, ist wurscht jetzt, ob unser Sicherheitsdienst, die Firma BFS oder das Österreichische Rote Kreuz, die leisten einfach super Arbeit im Stadion. Und die medizinische Versorgung allein im Stadion, wir haben es ja leider auch schon ein paar Mal benötigt im Ernstfall, die läuft einfach einwandfrei.
Eben, und deswegen den doppelten Textmarker noch einmal unter die guten Dinge, die ja natürlich logischerweise in der Vielzahl passieren, auch wenn es dann oft die unschöneren Szenen waren, die halt irgendwie mehr Öffentlichkeit kriegen. Auch so wie dieses Thema ist ja auch etwas, mit dem du dich schon einmal auseinandersetzen hast müssen in deinem Job, nämlich mit einer Bombendrohung.
Ja, das ist richtig. Ja, mittlerweile glaube ich zweimal. Das erste Mal war relativ tricky, weil das war zu einem internationalen Spiel, und im Nachgang haben wir dann erfahren, es war ein junger Bub, der gemeint hat, er muss in der Geschäftsstelle anrufen, ich war gerade im Stadion, ich wüsste jetzt nicht, welches internationale Spiel, ich weiß nur, dass es ein internationales Spiel war, weil die UEFA-Delegation war da und die ist doch relativ groß, und wir haben dann das Bombenkommando vor Ort gehabt, und mir fällt fast das Wort, das zu beschreiben, aber es ist so, wenn du dann den ganzen Tag über, die ist nämlich, glaube ich, am Vormittag so gegen 9 eingetroffen bei uns im Büro, die Kollegin hat abgekommen und hat es dann weitergeleitet, die hat gesagt, du, da hat einer angerufen mit dem Wortlaut, ich hab mir das sogar gemerkt, eine kleine Bombe, die geht heute hoch. Ja, und dann denkst du, gut, dann habe ich damals den Hofrat Dr. Lecker angerufen, der damals noch bei der Sicherheitspolizei war, und sage ich, Herr Dr. Lecker, ich meine, ich habe jetzt keine Ahnung, ich kenne zwar das Prozedere, was ich alles tun muss, aber wie schaut das aus im Vorfeld jetzt? Was tun wir jetzt? Ja, und dann kommt halt ein Hund nach dem anderen, dieses ganze Bombenkommando durchsucht das ganze Stadion, und dann sagt er, naja, nach ihm, also zu 98 bis 99% der Fälle ist das ein Fehlalarm. Ja, aber es liegt natürlich an Ihnen, Sie können das Spiel auch absagen. Okay, und dann sitzt du halt dort und denkst da, gut, 1%, ja, wie wahrscheinlich ist das jetzt? Und es ist egal, wenn dann wer am Stadionvorplatz mit einem Chipsbackel herumrennt oder du siehst dann an Taschen herumliegen, denkst du jedes Mal, um Gottes Willen, jetzt ist es doch soweit. Es war dann nichts und im Nachgang haben wir eben gewusst, ich glaube, er war 12 oder 14, der Bub, er durfte nicht zum Spiel gehen, weil seine Eltern haben ihm das nicht lassen, warum er immer, wahrscheinlich war er in der Schule nicht brav, gehe mal davon aus, und er hat gesagt, ja, dann findet das Spiel ja nicht statt. Und hat halt sich gedacht, wie kann ich das absagen?
Die falsche Gelegenheit, um seine Sturmverbundenheit zu zeigen, wenn ich es nicht sehen darf, dürfen es die anderen auch nicht sehen. Heute haben wir eben dieses zwinkernde Auge, wenn es natürlich in dem Moment alles andere als lustig war. Und weil es gerade irgendwie dann doch wieder lustig ist, du warst damals kurz davor bei so einem Stressmanagement-Seminar, danach bei so einem Stressmanagement-Seminar, und da hat die Geschichte bereits für Unterhaltung gesucht, weil deine Art von Stress eine andere war als die von anderen dort.
Ja, du bist richtig gut informiert. Ja, ich war nachher wirklich bei so einem Stressmanagement-Seminar und in der Begrüßungsrunde hat sich jeder vorstellen müssen, was er macht und was für ihn das Wort Stress bedeutet. Und dann ist halt so gegangen in die Runde, die erste Dame hat gesagt, ja nein, wenn sie ins Büro kommt, braucht sie mal einen Kaffee. Dann ist sie quasi angekommen, weil sonst ist sie voll unter Stress. Die nächste Dame hat gesagt, ja nein, zuerst muss ich mal alle ihre E-Mails abarbeiten. Der nächste hat gemeint, nein, geht einmal eine Bürorunde und so weiter und bis halt ich drankomme. Und dann sagt, naja, das letzte Mal, den letzten Stress, wo ich wirklich gesagt habe, das war Stress für mich, war, wie wir letztens eine Bombendrohung im Stadion gehabt haben. Es war einfach, du hast die Stecknadel fallen gehört und hast dann gesagt, okay, was ist mit dem los? Und dann habe ich es halt erklärt und die haben einfach gesagt, ja, aber das ist ja, na, das halten sie nicht aus.
Noch dazu ohne Kaffee.
Ne? Ja, das ohne Kaffee. Ja.
Mit Kaffee schaut die Geschichte schon wieder anders aus. Bruno, komm in die Gegenwart. Du bist ja auch der Main Contact zur UEFA. Das klingt jetzt nach einem lässigen Zusatz für die Visitenkarten, aber Spaß beiseite. Was ist da deine Aufgabe?
Naja, die UEFA hat vor x Jahren die Arbeit sehr hierarchisch und sagt, sie haben eine Ansprechperson beim Club und der muss es dann innerhalb des Clubs wieder verteilen. Es gibt dann natürlich unzählige andere Ansprechpartner, aber sie suchen einfach den Kontakt jetzt zu einer Person im Club und das hat sie einfach dann über die Jahre hinausgestellt, dass ich in dieses Amt hineingerutscht, klingt ein bisschen blöd, also dass ich das übernommen habe. Und seitdem mache ich das für die internationalen Bewerbe und bin einfach der erste Ansprechpartner für die UEFA in allen Dingen und muss es dann einfach intern weiterleiten, beziehungsweise ihnen auch nennen, wer jetzt unser Press Officer ist, wer Marketing macht, wer Sponsoring macht, wer Ticketing, weil das ist immer ein großes Thema. Und ja, Das ist sicher ein netter Titel für Visitenkarten, aber habe ich nicht umstehen.
Und in nächster Zeit wirst du in dieser Funktion wieder was zu tun haben, nämlich Sturm ist in der Champions League zurück, da verraten wir jetzt auch kein Geheimnis mehr. Aber wie wirkt sich das für dich jetzt generell auf den Austausch mit der UEFA aus? Den hat sie bis jetzt auch gegeben in der Europa League eben. Also welche Meetings oder keine Ahnung, was auch immer steht da jetzt an?
Naja, wir haben Ende August, also wir haben jetzt schon fortlaufend Meetings, ist natürlich seit Covid da einiges geändert worden. Es gibt Season Briefings, die einfach per Videobotschaft geschickt werden, wo du die vorher schon einliest und dann bekommst du natürlich die, ich hoffe, ich darf sagen, die Bibel der UEFA, das ist das Club-Manual, wo einfach alles erklärt wird, recht einfach, dass du auch gleich ein Foto dabei hast, falls du das nicht ganz im Text verstehst, hast du ein Foto dabei, wie es laufen soll, und noch ein Club-Manual hast du einfach zum Arbeiten. Das ist an allen Standorten in der UEFA gleich, ist wurscht, welcher Bewerb. Und ja, und dann werden wir mal schauen, mit Ende August haben wir die Auslosung in Monaco und dann geht sie schon ab in die einzelnen Briefings und dann gibt es ein Side-Visit noch im August, wo das in der Champions League ist das Team doch um einiges größer als in der Europa League oder in der Conference League, die uns dann besuchen wird und einfach sagen wird, wo sie was gerne hätte und wie was ausschauen sollte.
Es gibt ja noch was, was ich zumindest auf deiner Visitenkarte nicht gefunden habe, einen sozusagen internationalen Titel. Du bist auch Mitglied im UEFA-Sicherheitsgremium. Was passiert dort? Was wird dort besprochen?
Also ist das Komitee für Stadion und Sicherheit der UEFA. Wir sind ja auch Mitglied, Sturmgradmitglied von der ECA, der European Club Association. Und wir als ECA dürfen Mitglieder in die einzelnen Komitees entsenden und ein Mitglied davon im Komitee bin ich. Seit diesem Zyklus, das dauert jetzt von 24 bis
so, dass ich jetzt komplett Blödsinn sage, bis 28, 27, Entschuldigung, muss ich es richtig eher sagen. Und ist er neu, meinen Informationen nach bin ich jetzt der erste Österreicher in diesem Komitee und auch der erste Clubvertreter. Und da sitzt man natürlich relativ schnell an den ganzen Bestimmungen und an Regularien, die beschlossen werden, und ist ja in der Entwicklung involviert.
Das ist jetzt natürlich keine Gelegenheit, die du jetzt nutzen wirst, um dir selber auf die Schulter zu klopfen. Deswegen würde ich es gerne machen. Das ist schon auch eine, ich nenne es jetzt einmal, Ehre, die einem zuteil wird, aufgrund von den Dingen, die man in der Vergangenheit getan hat.
Ja, ich denke und hoffe es natürlich schwer, dass es so ist. Aber es ehrt mich natürlich, dass ich da nicht nur den SK Sturm vertreten darf, sondern auch die ECA.
Sind internationale Spiele eigentlich generell anders zu organisieren als Bundesligaspiel, oder ist es eigentlich immer dasselbe, nur manchmal ist was auf Englisch dabei?
Ja, und dann muss man das wieder ausholen, gell? Im Grunde genommen ist ein Spiel ja, ob du jetzt, bitte auch jetzt nicht auf die Waagschale legen, ob du jetzt gegen Rapid spielst, gegen Manchester United oder gegen, ich nehme jetzt einfach keinen Club her, weil das wäre nicht fair, gegen einen kleineren Club. Das Spiel ist ja immer das Gleiche. Das Umfeld ändert sich ja nur. Das heißt, du hast in deiner Vorbereitung einfach zu schauen, wie stufst du die Fans ein, die da mitkommen, kommen überhaupt welche mit, weil es gibt ja doch einige Clubs, wo einfach kein Gastfan kommt. Und dementsprechend musst du nur das Umfeld anpassen. Sonst ist immer das Gleiche. Es sind immer 90 Minuten. Am Ende hoffentlich gewinnt immer Sturm Graz. Und dadurch ist es nur in der Abwicklung her und in der Kommunikation mit dem Gastclub immer ein bisschen anders.
Eben, ich will jetzt nicht auch noch die nächste Stadion-Randale-Geschichte auspacken, aber also egal, ob es niederländische Fans sind oder wer auch immer kommt. Ich nehme jetzt einmal an, was die Champions League angeht, ist die Vorfreude bei dir jetzt auch schon ein bisschen größer, eben als, jetzt will ich gar nicht sagen, nur in der Europa League, auch wenn es in dem Fall auf der anderen Seite von der Park stattfindet.
Naja, das Schönste wäre natürlich, das in Graz zu spielen, weil man darf nicht vergessen, dieser Henkelbot kommt nach Graz im Sinne des Bewerbes. Und du hast jetzt aufgrund des neuen Modus mit der Ligaphase vier fixe Heimspiele. Und die werden natürlich super in Graz auszutragen. Jetzt tragen wir sie in Klagenfurt aus, sind wir auch sehr happy, weil wir natürlich noch mehr Fans binden können. Wir natürlich dort auch perfekte Bedingungen vorfinden mit allen möglichen Medienarbeitsräumen etc. Aber die Vorfreude ist richtig groß. Also allein muss ich ja wieder weitergeben an den Kollegen Stefan, unseren Pressesprecher, der dann beim letzten Spiel, wie wir gegen Klagenfurt gewonnen haben, den Meisterteller hat er irgendwann einmal, keine Ahnung wann es war, die Champions League-Hymne eingespielt. Und das ist einfach so. Ich kann mich noch ans letzte Mal erinnern, gegen Bate Borisov im Playoff, wo wir sie ja spielen durften, weil das ist ja in der Qualifikationsphase, darfst du nicht erst, wenn es zentral vermarktet wird, ab Playoff, und wie sie dort gespielt wird, und das sind einfach, da fährt die Gänsehaut auf, und das ist einfach, ja, einfach geil.
Man muss aber dazu sagen, du kennst sie aus auf der anderen Seite der Park, denn ich glaube, du hast sogar mal parallel oder so irgendwer für den WRC ein bisschen ausgeholfen.
Ja, die Kollegen beim WRC sind auch ein sehr kleines, feines Team, und die haben, was die Sicherheit betrifft und auch die Organisation mit UEFA natürlich keine Erfahrung gehabt, weil sie vorher nicht teilgenommen haben. Und dann haben sie halt gefragt, ob es möglich wäre, dass wir da ein bisschen eine Kooperation finden zwischen Steinbach und Kärnten. Und dann habe ich ihnen in der Gruppenphase aufgehört, bis hin zum Spiel gegen Tottenham in Budapest, was aufgrund von Covid ja dann dort organisiert wurde.
So, um die internationale Gänsehaut wieder ein bisschen runterzufahren. Du bist ja mittlerweile längst und auch, ich sage jetzt einmal, grundsätzlich wieder in Messendorf natürlich verwurzelt. Und eigentlich hast du dort ja auch schon genug zu tun, denn um dein Betätigungsfeld noch einmal um eins zu erweitern, denn alles, was irgendwie das Trainingszentrum dort betrifft, geht auch dich was an, außer vielleicht, keine Ahnung, der Menüplan in der Kantine oder so.
Naja, da muss ich mal einen Einspruch einlegen. Wenn Einspruch. Der Menüplan rauskommt und es ist nichts Herzhaftes am Menüplan, dann muss ich mal sagen, aber da korrigieren mich dann die Kollegen immer. Naja, Gott sei Dank darf ich ja jetzt an meinen Kollegen, den Philipp Lackner, im Team haben, der sich jetzt um die Liegenschaften kümmert. Es war schon ein bisschen länger her. Da war ich noch alleine, aber jetzt Gott sei Dank ist er in meinem Team, und mein Team wird noch ein bisschen wachsen. Und
war es ja, deine Frau davon?
Ja.
Achso, ja, okay.
Und wir haben, also ich kann mich damals erinnern, unter Präsident Rinner haben wir das Trainingszentrum neu gestaltet. Da haben wir drei Naturrasen und einen Kunstrasenplatz gebaut und das Trainingszentrum selbst, das Gebäude, eines dazugestellt und das alte umgebaut. Da durfte ich schon mitwirken und es war damals eine super Sache. Aber jetzt, Gott sei Dank, sind wir mehrere Leute in Messendorf. Also es sind auch ganz, ganz viele Kollegen in Messendorf, die sehr viele gute Arbeit leisten.
Bruno, langsam, aber noch nicht ganz, aber langsam biegen wir auf die Zielgerade. Allerdings nicht ohne ein Thema noch anzusprechen, das auf deinem und in Folge habe ich ein bisschen mitgestalten dürfen. Also jetzt will ich nicht sagen auf meinem, sondern auf deinem Mist gewachsen ist. Mittlerweile ist es Standard, dass im Fernsehen im Zweikanalton die Audiodeskription läuft. Also eben diese akustische Bildbeschreibung für blinde und sehbehinderte Menschen, im Volksmund oft Blindenradio genannt. Und damit ist es ja, das wissen nicht viele, darum nutzen wir die Gelegenheit, 2007 bei Sturm losgegangen.
Das war eine super Geschichte, ja. Ich habe ja auch ein bisschen recherchiert. Du bist mittlerweile 20 Jahre bei der Antenne Steiermark, also du hast ja schon Jubiläum.
Kannst bei uns anfangen, haben wir beide top recherchiert.
Ja, was? du warst ja damals bei dieser Bande auch dabei, die das mitgestaltet hat mit dem Martin Zwischenberger damals. Und irgendwann haben wir gesagt, ja, passt, das haben wir in Deutschland gesehen. Ich glaube, was war denn da damals? Ich habe keine Ahnung, irgendein Bewerb war, ich glaube, bei... Nein, so gut habe ich jetzt nicht recherchiert.
Nein, ich glaube, es war 2006, das Sommermärchen in Deutschland. Also dort haben sie das erste Mal gemacht.
Das ist ja schon nicht zu Ende gegangen. Nein, und er hat gesagt, du, da gibt es was Gutes und bla 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 und hin und her. Und dann, schauen wir mal, wie wir das umsetzen können in Graz. Das wäre cool. Und dann haben wir eben mit euch als Partner eine Technik gesucht, wie wir das umsetzen können, das Blindenradio. Damals war das Land, haben wir auch dazu gebracht, uns zu unterstützen. Weil es doch ein großes Investment war, diese Technik, das mit Kopfhörer haben wir austeilt etc. Aber ich muss auch sagen, gut, dass du so ansprichst, es war schon einer der Momente, wo du dann neben den Fans stehst, die sich den Kopfhörer hineintun und sagen, sie wissen gar nicht, wie dankbar ich bin, dass ich jetzt ein Spiel zuschauen kann. Und du im ersten Moment da denkst, okay, wie meint der Fan das jetzt? Und dann erklärt das da, ja, ein bisschen was, entweder Schattenumrandungen sieht man, aber durch die Synchronisierung und den Live-Effekt im Stadion, das war so herzzerreißend, dieser Moment, wie wir das präsentiert haben. Und seitdem, wie gesagt, das rennt seit 2007 durch. Mittlerweile ist es Gott sei Dank auf einer Funkfrequenz. Hat der Sturm auch einen eigenen Radiosender auf 90,5, jeweils am Spieltag, kann man das im Grazer Stadtgebiet hören. Diesen Mitschnitt und ich finde das einfach eine super geniale Sache.
Du hast den Martin Zwischenberger schon angesprochen, Florian Brattes ist auch einer dabei, der damals eben
ihn nur vergessen.
Bei diesem Abenteuer von Anfang an dabei war und du hast schon gehen lassen, es war für uns eine sehr befriedigende Tätigkeit, weil du gewusst hast und dieses Wort sehen, wenn du es im Kommentar verwendet hast, so in Richtung der Schiedsrichter hat es nicht gesehen, wo du dir dann selber in den Hintern und liebsten Bissen hättest, weil du denkst, ja, die sehen ja auch nichts. Wie kann man nur das Wort sehen verwenden? Und wir haben uns damals immer mit den Blindenverbänden getroffen und die haben gesagt, so in Richtung jetzt, scheißt euch nicht an, wir sagen auch, wir gehen ins Stadion, um unser Spiel anzuschauen, obwohl wir nichts sehen, vielleicht sogar blind geboren, keine Schatten oder was auch immer. Aber eben das Erlebnis mit anderen, vielleicht sehenden Menschen gemeinsam in einem Stadion haben zu können. Und dann auch noch diese, das ist ja eher Geografie, die man dann kriegt im Kommentar, also wo der Ball gerade ist und so weiter. Also das diesen Menschen zu ermöglichen, dass die jetzt einfach ins Stadion gehen können, dort gemütlich ein Bier in der Pause trinken und über alle schimpfen, über die es heute zu schimpfen gibt. Also das diesen Menschen zu ermöglichen, das war schon eine, unterschreibe ich sofort, eine sehr befriedigende Tätigkeit. Und eine Wahrnehmung nur von mir an dich, was jetzt Spieltage angeht, um zu deiner Tätigkeit, was die Sicherheit angeht, zurückzukommen. An Spieltagen wirkst du immer extrem, eigentlich wie die Spieler selbst auch, die kommen dann aus dem Tunnel raus und sind da voll fokussiert und haben ihre Rituale und so wirkst du immer. Also wenn Spieltag ist, dann brauchst du nicht viel blödeln mit dem Hütter, weil da ist er dann voll in der Konzentration. Täuscht es oder bist du dann wirklich sozusagen in deiner Parallelwelt, wo eben die Dinge so laufen müssen, wie sie sollen?
Wahrscheinlich wirst du sicher recht haben. Ich möchte noch einmal kurz zurückkommen zum Blindenradio, was mir nämlich auch gut gefallen hat. Da muss ich euch auch ein Kompliment zurückgeben. Ich habe damals erst verstanden, wie schwierig es ist, als Moderator ein Spiel zu moderieren und dann auch noch dazu für blinde Menschen, weil du das ja auf einer ganz anderen Ebene machen musst. Da geht es nicht, der Pass geht links, sondern du musst es ganz genau beschreiben und das war einfach großes, großes Kino und da muss ich auch jetzt nach so vielen Jahren nochmal Danke sagen, dass ihr das zum großen Teil freiwillig gemacht habt, damals umgesetzt habt. Ja, zum Thema fokussiert. Ich glaube, das Thema ist, wenn du so ein Hucherl im Ohr hast, wo da dauernd irgendwer was Gescheites einreiht, schaut es richtig cool aus, wenn du so ein Hucherl hast, der schaut richtig cool aus. Aber du bist dann einfach vom Blickfeld, ich schaue manche Leute an und schaue durch, weil ich mich einfach konzentriere auf das, was gerade geredet wird. Und es passiert einfach so viel am Spieltag. Wir haben natürlich mit der, ich sage es jetzt einfach, mit der Liegenschaft Liebenau schon unsere Großaufgabe, weil wir einfach sehr viel abwickeln müssen. Wir haben zusätzliche Scanner angeschafft, um den ganzen Spieltag für den Zuschauer so einfach wie möglich zu gestalten. Und da passiert einfach so viel in der Zeit, bevor wir das Stadion öffnen. Und dann natürlich auch bevor Kickoff. Und dadurch bin ich wahrscheinlich auch so fokussiert und konzentriere mich gerade nur auf das Gehörte oder bin wieder irgendwo anders unterwegs und dann letztendlich noch einmal in der Einsatzzentrale, wo wir dann unter Anführungszeichen gemütlich nicht das Spiel mitverfolgen, sondern alles, was drumherum passiert, über die Videoüberwachung und über das, was unsere Ordner vor Ort sehen und uns dann mitteilen.
Vielleicht ist das sogar die Wahrheit, wie du deine Frau kennengelernt hast. Das waren gar keine Gummibärle, sondern du bist einfach irgendwo reingerannt und sie ist Ärztin und hat dich irgendwie gerettet. Man weiß es nicht. Wir nochmal nachrecherchieren. Bruno, vielen lieben Dank. Das war sie, die Juli-Ausgabe eben mit Bruno Hütter, der beim SK Sturm die operative Leitung vom Spielbetrieb überhaupt, sowie eben noch einmal, wir haben es oft genug heute angesprochen, für die Sicherheit zuständig ist. Habt ihr auch ein Thema, das für euch rund um das Sturm-Universum interessant wäre, dann bitte einfach immer her damit. Die E-Mail-Adresse ist podcast@antenne.at. Die nächste Ausgabe gibt es dann pünktlich am 1. August. Bis dahin, danke lieber Bruno. Ciao, ciao.
Danke, danke.
Sturm auf die Häupe. Der Podcast von SK Sturm Graz und Antenne Steiermark.